Gut. Ja, liebe Familie, herzlich willkommen zum Familiennachmittag nochmal von uns auch. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich da heute auch hier vorne bin. Das liegt daran, dass wir gemeinsam mit der Familie Hamedinger eine zweijährige Ausbildung gemacht haben, die Familienakademie. Ich möchte auch den Kurt recht herzlich begrüßen. Kurt Reinbacher ist der Leiter, ist heute auch bei uns. Ja, und zum Abschluss dieser Ausbildung hat die Familie Hamedinger sich bereit erklärt, dass sie hier bei diesem Familiennachmittag ihren Abschlussvortrag euch vortragen werden, der normalerweise im Rahmen eines Hausgesprächs oder im Familiengespräch stattfindet, aber eben die beiden wagen es vor euch noch zu Peter und Roswitha ein paar Worte. Ja.
Peter und Roswitha sind aus Michelhausen in Niederösterreich, seit 8 Jahren hier beim Familiennachmittag schon treue Besucher, bisher rein in der Zuhörerschaft, heute auch als Referenten. Ihr seid seit vielen Jahren verheiratet, 16, stimmt. Kinder habt ihr 3, Alter von 15, 13 und 5. Und ihr werdet heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, dass ich euch dann selbst überlasse, vorzustellen. Vorher möchte ich noch erwähnen, dass es im Zuge der Akademie, die der Retter schon angesprochen hat, eine Sendungsfeier, das ist die Zertifikatsverleihung und Sendungsfeier im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten gibt. Die ist im Februar, dazu seid ihr alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Beim Rausgehen gebe ich euch dann solche wunderbaren Folder. Man sieht auf den Bildern da drinnen, wie glücklich man ausschaut, wenn man die gemacht hat. Ein Foto von der Benedikt, die wir alle kennen. Die Kinder haben es lustig, wie man sieht. Also ich kann allen, die es nicht gemacht haben, sie empfehlen. Wenn ihr euch vertrauen sollt, den Kurt, der sagt euch dann Näheres. Jetzt aber darf ich euch, liebe Roswitha, lieber Peter, bitten um einen Vortrag.
Danke, liebe Marietta, lieber Johannes. Wir wollen gemeinsam mit euch mit dem Gebet beginnen, das Jesus Christus uns gelehrt hat, zu beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Thema heute lautet Orientierung in einer verwirrten Zeit. Wie bewusst nehmen wir dieses Zwischengebet, das lautet, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, wie bewusst nehmen wir dieses Zwischengebet wahr? Warum beten wir es überhaupt? Ein Priester gab einmal zur Antwort, weil es die wichtigste Bitte des Gottesdienstes ausspricht. Und Gott sei Dank beten es noch viele Priester in unserer Zeit. Manche lassen es schon unter den Tisch fallen, aber Gott sei Dank beten es noch sehr viele Priester.
Das Gebet, das letztendlich die letzte Vater unser Bitte, erlöse uns von dem Bösen, weiterführt, man nennt es auch den Embolismus. Es zählt zu den ältesten liturgischen Teilen. Papst Gregor der Große um 600 nach Christus hat das eingeführt.
Am Beginn unserer Überlegungen wollen wir euch eine kurze Übersicht geben. Zunächst einmal eine Abgrenzung des Begriffes Verwirrung. Dann konkrete Beispiele, wo wir im Alltag der Verwirrung begegnen. Wir haben herausgegriffen den Bereich der Medien, die Unantastbarkeit des Lebens und das große Stichwort Gender. Und dann der dritte große Bereich sind die Hilfen zur Orientierung. Welche Hilfen zur Unterscheidung gibt es?
Ein paar Gedanken noch vorab. Warum haben wir eigentlich dieses Thema gewählt? Unser christlicher Glaube und vor allem unsere Standpunkte dazu scheinen nicht sehr modern zu sein. In den Diskussionen mit den Verwandten, Bekannten und Freunden sind wir eigentlich immer dann stark angegriffen worden, verstärkt auch in der letzten Zeit. Und wenn wir nicht angegriffen worden sind, dann sind wir zumindest einmal in Frage gestellt worden.
Wenn wir unseren Alltag betrachten, dann ist grundsätzlich die Gestaltung unseres Lebens mit Beruf und Erziehung unserer Kinder geprägt. Und in Diskussionen stellen wir immer mehr fest, dass je mehr wir uns treiben lassen von diesen hektischen Entwicklungen, umso mehr steigt auch die Belastung, der Druck, die Unzufriedenheit und es kommt zu Überforderung und oft auch Resignation. In der Freizeit wird dann häufig exzessiv nach dem Ausgleich gesucht, nur finden wir dann oder viele halt nicht das wirklich Wahre, das uns dann die Kraft gibt.
Jeder Mensch sucht letztendlich auf seine Art und Weise den Sinn im Leben, das Glück im Leben. Und Papst Johannes Paul hat da mal gesagt, es gibt letztendlich so viele Wege, wie es Menschen gibt, diesen zu finden. Und irgendwann stellt sich ja jeder die Frage, oft ausgelöst durch Krankheit, durch Leid oder leidvolle Erfahrungen. Und da ist es schon gut, wenn man ein gewisses Rüstzeug hat, eine gewisse Werteorientierung bereits im Vorfeld sich angeeignet hat.
Gegenstand der teuflischen Verwirrung. Entschuldigung.
Ja, du bist doch bei der Frage.
Also nun zum ersten Bereich. Der Begriff der Verwirrung. Meine älteste Schwester pflegt seit mehr als 10 Jahren ihre schwerst an Demenz erkrankte Schwiegermutter. Immer wieder die gleichen Fragen, täglich mehrfach. Immer wieder die alten Geschichten aus frühen Zeiten und dazu noch die körperlichen Leiden einer schon sehr alten Frau. Für viele Menschen ist es die schlimmste Vorstellung, einmal dement und verwirrt zu werden. Einmal her nicht mehr über sich selbst zu sein. Der Verlust des Bewusstseins und der Vernunft beraubt den Menschen seiner Würde. Es beraubt den Menschen dessen, was ihn eigentlich zu seiner individuellen Persönlichkeit macht. Auf diese Art der Verwirrung wollen wir heute nicht näher eingehen.
Die Verwirrung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, stammt aus dem Griechischen übersetzt Diabolos. Diabolos, der Teufel, der Verwirrer. Christus selber sagt, der durcheinander wirft, der Vater der Lüge. Letztendlich der, der unweigerlich auch so verwirrt, dass daraus auch immer wieder letztendlich die Sünde daraus hervorgeht. Und die modernen Prediger unserer heutigen Zeit sagen uns ja bereits, wir haben ja keine Zeit mehr, wo uns der Teufel begegnet. Sie haben sich ja, die meisten ja schon vom Teufel verabschiedet. Ich halte mich da eher an Pater Wositzki, den ich sehr schätze, vom Stift Heiligenkreuz, der immer wieder sagt, solange sich der Teufel letztendlich nicht von uns verabschiedet, solange können wir auch uns nicht von ihm verabschieden. Also bleibt die große Gefahr auch der Verwirrung.
Gegenstand der teuflischen Verwirrung sind verwirrte Gottesbilder, Menschenbilder, Weltbilder und verwirrte Wertsysteme. Die Menschen beginnen in der Folge sich vor Gott zu fürchten, die Schöpfung nicht mehr zu achten und auch sich selbst nicht mehr zu achten. Beispiele dazu folgen später.
Eine der zentralen Fragen, die wir uns dabei ja immer stellen, ist der Mensch dann Gottes Geschöpf oder ist er selbst Gott? Die modernen Strömungen, die belegen eigentlich immer mehr mit den Begrifflichkeiten Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstheilung und Selbsterlösung, dass man sich ja eigentlich, dass man Gott nicht braucht. Was kommt dabei dann raus? Vielmehr diese Erlösung tritt in den Hintergrund und die Selbsterlösung in den Vordergrund. Und das hat auch Luzifer bereits mit Adam und Eva versucht. Er hat damals gesagt, in Genesis 3, 5 nachzulesen, ihr werdet sein wie Gott. Ein kurzer Zwischengedanke vielleicht auch noch. Wenn es schon ein Magazin auf seine Titelseite bringt, die jüngste Ausgabe Ende Oktober, Wochenmagazinformat, Astrologie, Kartenlegen, Pendeln, warum in der Krise immer mehr Bosse, ein übersinnliches Glauben, die magischen Manager. Darin beschrieben von Red Bull beginnend, die Marke kennt jeder, bis hin zur Gastronomie und Top-Werbeleute und Manager, beispielsweise unseres Bundespräsidenten und dergleichen mehr, operieren mit dieser Magie. Ob das jetzt dann Kartenlegen ist, Astrologie, Wahrsagerei und so weiter. Ich denke, wollen wir wirklich unser Schicksal von den Sternen abhängig machen? Oder wollen wir letztendlich auch an die Verheißung glauben, an diese Liebe von unserem Gott?
Kommen wir nun zu einigen konkreten Beispielen. Das erste zum Umgang mit den Medien. Bei unseren älteren Kindern wandelt sich das Erziehen immer mehr zum Begleiten und zum Führen. Dabei ist es uns wichtig, ihnen den Blick für die Wahrheit und den Sinn, also und auf die Gefahren der Verwirrung aufmerksam zu machen und zu schärfen. Beim kritischen Umgang mit Medien, allen voran, Fernsehen, Internet, Handy, wir kennen sie alle, sind wir täglich gefordert. Jeder Einzelne muss sich daher die Frage stellen, wie weit beherrschen sie mich, die Medien, das Fernsehen oder das Internet zum Beispiel, oder wie weit beherrsche ich sie, kann ich gut damit umgehen? Wir wollen nicht darüber diskutieren, wie viel Zeit jetzt konkret dem einzelnen Medium geschenkt wird, aber wie gehe ich damit um? Lasse ich mich und meine Meinung von dem prägen, was da geboten wird, oder suche ich mehrere Informationsquellen, verschiedene Informationsquellen, zum Beispiel beim Fernsehen, wenn in Talkshows, was ja sehr boomt, was sehr in ist, wenn irgendeine Meinung verbreitet wird, eine Idee, und ein Mini-Publikum dort anwesend applaudiert und plötzlich wird die Meinung einer Vielzahl von Zusehern vor den Fernsehgeräten, wird diese Meinung beeinflusst oder sogar geprägt. Und da wollen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass man hier sehr behutsam umgehen, also sehr kritisch umgehen muss damit, dass man das nicht einfach übernehmen darf. Ähnlich erlebt habe ich das bei der Berichterstattung zum Weltjugendtag im Sommer. Unsere große Tochter durfte zum ersten Mal mitfahren und ich war natürlich immer ganz gespannt, was ist los dort, weil telefonieren konnten wir nicht so oft und habe natürlich zu jeder Gelegenheit die Nachrichten aufgedreht und wollte hören. Und je öfter ich gehört habe, umso unruhiger bin ich geworden bei den normalen Nachrichten im ORF. Es kamen nur die Unruhen oder die kritische Meinung zum Papst Benedikt. Dann habe ich ähnlich, Radio Maria können wir leider nicht im ganzen Haus empfangen, aber über Internet doch, begonnen hier einmal nachzuforschen und auch andere Internetseiten, katholische. Und dann habe ich endlich die Botschaft bekommen, die ich wollte, nämlich die guten Botschaften, die vom Weltjugendtag ausgehen und die herüberkommen sollen, die auch herübergekommen sind bei den richtigen Medien. Ziel für uns ist es eben, die Kinder zu sensibilisieren, dass eine Vielzahl an Informationsquellen notwendig ist, um sich eine klare Meinung zu bilden. Und für uns ist es zielführend, wenn diese Meinung auch im Einklang steht mit dem christlichen Glauben. Bei uns zu Hause noch als Beispiel, der Fernseher ist bei uns nicht zentral im Wohnzimmer, um nicht der Gefahr zu unterliegen, dass er ständig aufgedreht wird und so das Familienleben beherrscht. Er steht bei uns im Keller und ein anderer Bereich, also es gibt ihn, zum Beispiel Facebook, wir haben nicht gesagt, wir dürfen nicht, aber es wurde erst ab dem 13. Geburtstag erlaubt und wir haben sie vorbereitet darauf, auf die Vor- und Nachteile, aber auch auf die Gefahren.
Ja, diese Standpunkte werden von uns nicht immer nur akzeptiert, das muss man auch ganz ehrlicherweise vielleicht noch ergänzen sagen. Aber sie verstehen unsere Standpunkte mittlerweile und sie haben das eine oder andere Problem vielleicht noch mit den zeitlichen Beschränkungen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das schon hineingeprägt worden in die älteren Kinder. Ein weiteres Thema ist die Gender-Revolution. Gender, das Wort stammt ja letztendlich aus dem Englischen. Es bedeutet Geschlecht und damit man auch im Deutschen diese Philosophie, die dahinter steckt, ein bisschen besser begreifen, hat man dafür auch das Wort Gender ins Deutsche übernommen, denn es trennt letztendlich das soziale Geschlecht, also was so die Typologien von Frau und Mann sind, und das Geschlecht per se, das den Begriff im Englischen mit Sex hat. Der Begriff dient letztendlich auch dazu, dass die Geschlechterrollen von diesen Strömungen her von Mann und Frau aufgelöst werden. Die Wurzel ist letztendlich, dass Körper und Geist unabhängig voneinander, sprich nebeneinander, existieren. Und die Geschlechterrolle ist somit auch frei wählbar. Der nächste Schritt der Anhänger war es dann, dass sie mit ihrer philosophischen Grundhaltung letztendlich jede sexuelle Orientierung gleichwertig mehr oder weniger in den Raum gestellt haben und von der Gesellschaft soll künftig auch diese Gleichstellung untergraben werden. Das hat man dann in der EU und in staatlichen Institutionen, wenn man sich diese Plattformen näher anschaut, bereits erreicht, aber das geht bis zu den Schulen und Kindergärten unserer Zeit. Sie zerstört letztendlich das Wertefundament unserer heutigen Gesellschaft. Denn die Geschlechtsdifferenzierung in Mann und Frau, so wie wir sie verstehen, wird von den Gender-Aktivisten in keinster Weise akzeptiert. Sie sagen, das ist eine rein soziale Struktur, die wir uns da geschaffen haben. Der Mensch soll sich letztendlich aussuchen können, ob er dann homo, bi, trans oder was auch immer für ein Verhalten an den Tag legt. Die Vortragende, aber auch mehrere Bücher bereits dazu geschrieben hat, ist eine Frau Gabriele Kubi, die ich persönlich kenne und sehr schätze. Es ist hochspannend, sie bringt das immer sehr gut auf den Punkt und wie sie da dann gemeint hat in dem Satz, die Genderperspektive erkennt keinerlei wesenhaften oder angeborenen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und darum dreht sich es auch bei dieser Revolution, die von dieser Philosophie ausgeht. Der Hintergrund, den kann ich auch als Mann sehr gut nachvollziehen und kann ich 100% unterschreiben, die Gleichstellung, die Gleichwertigkeit der Frau in unserer Gesellschaft, das ist ein oberstes Gebot. Dazu stehe ich als Mann genauso. Aber der ideologische Missbrauch letztendlich, der damit auch betrieben wird, das sehe ich als eine sehr große Gefahr für unsere Gesellschaft. Denn für mich fast logisch, und das wird auch so betrieben, knüpft sich ja die Diskussion darüber, dass die Gleichstellung der Ehe mit Beziehungen auch gleichen Geschlechtes gleichgestellt wird. Und da gibt es dann natürlich auch jüngster Zeit in Frankreich die erste Homo-Ehe in Straflagern bereits vollzogen. Auch die Diskussion, warum auch nicht in Österreich. Wer also die Ehe zwischen Mann und Frau mit der Verbindung von Personen gleichen Geschlechtes gleichstellt, muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass die Ehe letztendlich aufs Krasseste diskriminiert wird. Kardinal Schönborn wird daher nicht müde, dass er auch sagt, natürlich müssen wir Gleiches gleichstellen, aber wir müssen auch Ungleiches entsprechend der Ungleichheit verschieden behandeln.
Bei uns in der Nachbarschaft leben zwei Frauen gemeinsam in einem Haus. Wir wissen nicht, ist es eine Wohngemeinschaft oder eine Liebesgemeinschaft. Wenn wir diese Lebensform, sofern es eine Liebesgemeinschaft ist, auch nicht befürworten können, so genießen die beiden doch unseren vollen Respekt als Menschen. Auch der Katechismus der katholischen Kirche weist darauf hin, Männern und Frauen mit homosexuellen Tendenzen ist mit Achtung, Mitgefühl und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen. Auch diese Menschen sind gerufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen und, wenn sie Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Verfasstheit erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen. Das heißt, Menschen mit homosexuellen Tendenzen verdienen genauso unseren persönlichen Respekt und die Achtung ihrer menschlichen Würde.
Für uns als christliche Familie zählen neben Ehe und auch Familie zu den kostbarsten Gütern überhaupt der Menschheit. Und das Vorleben natürlich dieser Rollen von Mann und Frau, von Ehe, von Familie, eben gemeinsam mit den Kindern, ist gar nicht immer so leicht. Ich persönlich habe auch das gemerkt, stark beansprucht durch die berufliche Tätigkeit. Das Familienleben während der Woche ist eine sehr große Herausforderung. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden und in die Arbeit gefahren und am Abend spät nach Hause gekommen. Und das Familienleben hat sich dann irgendwann auf das Wochenende reduziert. Und in der Zwischenzeit habe ich auch dank meiner Frau umdenken dürfen, dass es ganz entscheidend ist, diese Familie auch während der Woche zu leben. Die älteren Kinder gehen in eine Schule, wo sie auch halbe Stunde, glaube ich, haben sie Schulweg, dreiviertel Stunde. Da fahren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und sie stehen um 5:45 auf. Das ist so eine Dreiviertelstunde später, die ich jetzt auch aufstehe. Es geht sich trotzdem alles aus. Aber das ist der Tagesbeginn, wo wir gemeinsam, außer die Jüngste, an einem Tisch sitzen dürfen und Familie erleben, auch wenn es nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde ist. Ich profitiere als Mensch, als Vater sehr viel davon. Und das Schöne ist, dass wir auch an diesem Tagesbeginn das Tagesevangelium gestellt haben. Das lesen wir gemeinsam während dem Frühstück. Und das ist so auch für uns, wo wir sehen, wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, und das können wir auch damit auch dadurch leben, dann hat das für alle sehr viel Positives. Als Familie sind für uns auch noch wichtig so gemeinsame Leseabende, Spiele, Diskussionsabende, einen Familienrat gibt es, der von jedem Mitglied sporadisch einberufen werden kann. Das Familiengebet dann am Abend selber ist uns sehr wertvoll, ist aber nicht immer leicht, dass alle anwesend sind. Die Herausforderung ist letztendlich, regelmäßig diese Familienzeit gemeinsam wahrzunehmen.
Das dritte Thema, das wir ansprechen wollen, ist die Unantastbarkeit des Lebens. Vor mehr als 2000 Jahren hat Pilatus die Mehrheit darüber entscheiden lassen, ob Jesus gekreuzigt und getötet werden soll oder nicht. Und wie sich die Mehrheit entschieden hat, das wissen wir. Und so wie damals geht es auch heute um das Leben und wer darüber entscheiden darf. Die Unantastbarkeit des Lebens von der Zeugung bis zu seinem natürlichen Ende scheint nicht mehr in die heutige Zeit zu passen. Seit Beginn der Liberalisierung der Abtreibung in Deutschland, das war 1974, sprich vor 37 Jahren, fanden etwa 8 Millionen Abtreibungen statt. Das entspricht der österreichischen Bevölkerung. Bei uns ist der vorzeitige Schwangerschaftsabbruch seit 1975 bis zum dritten Schwangerschaftsmonat straffrei. Exakte Statistiken liegen nicht auf. Es gibt aber Erhebungen, die besagen, dass etwa 80.000 Abtreibungen jährlich durchgeführt werden. Und das entspricht in etwa 2 Schulklassen täglich. Und nur zum Vergleich, die Geburtenrate derzeit liegt bei etwa 78.000 Kindern, also weniger.
Das Thema Abtreibung aber beinhaltet 2 wesentliche Aspekte. So wie bei Pilatus ermöglicht es unsere Gesetzgebung letztendlich auch heute durch die Diktatur der Mehrheit. Und das muss uns bewusst sein. Die Mehrheit entscheidet letztendlich, dass das legal ist, einen Menschen zu töten. Die Meinung, der Wille oder die Auffassung der Mehrheit aber muss nicht unbedingt automatisch die Wahrheit sein. Und da ist, so wie wir heute auch im Lobpreis, das hat mich sehr berührt, auch immer wieder um diese Wahrheit und um diese Erkenntnis der Wahrheit gebetet haben, ist es ganz wichtig, egal, ob eine Handlung gut oder böse ist, sie hängt nicht unbedingt von der Wahrheit, von der Mehrheit ab. Die Wahrheit in Bezug auf dieses Thema ist einfach ganz klar geregelt für uns als Christen. Sie ist im 5. Gebot ausgedrückt: Du sollst nicht morden. Der Katechismus sagt: Das menschliche Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an der Schöpfermacht Gottes bedarf und für immer in einer besonderen Beziehung zu seinem Schöpfer bleibt, seinem einzigen Ziel. Nur Gott ist der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Niemand darf sich unter keinen Umständen das Recht anmaßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu zerstören.
Dazu noch Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Evangelium Vitae: Ein menschliches Geschöpf ist von seiner Empfängnis an als Person zu achten und auch so zu behandeln. Und deshalb sind ihm von jenem Augenblick an die Rechte einer Person zuzuerkennen, als deren erstes das unverletzliche Recht auf Leben angesehen wird, dessen sich jedwedes unschuldige menschliche Geschöpf erfreut. Das wissen wir auch in unserer Gesetzgebung, sprich im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Hier gilt das Recht ab der Zeugung, ab dem Zeitpunkt der Zeugung, dass jedes menschliche Wesen ab diesem Zeitpunkt erben darf. Im Erbrecht ist das so festgelegt, es besitzt das Recht im vollen Ausmaß. Aber beim Recht auf Leben schaut es anders aus. Hier besitzt es dieses Recht nicht. Also ist für uns sehr spannend.
Ein Punkt noch zur Unantastbarkeit des Lebens ist natürlich, was am Anfang steht, die Zeugung, überhaupt Mensch zu werden, so auch am Ende. Dort haben wir die Diskussion des humanen Sterbens, Euthanasie als Schlagwort, auch immer wieder in der Diskussion. Auch dieses humane Sterben, wenn man Leiden und dergleichen mehr erfahren muss, so ist es doch letztendlich für den einzelnen Menschen künftig denkbar. Und wenn man so die Meinungsumfragen hört, so gibt es auch eine starke Tendenz in diese Richtung. Wesentlich ist für uns, wenn man sich an Gott orientiert, jedem Menschen letztendlich seine Würde zu geben, aber die Meinung muss nicht unbedingt immer unseren vollen Respekt haben.
Vielleicht kennen einige von euch das Lebenszeugnis der seligen Janet Beretta Moller. Sie war Mutter und Ärztin, Mutter von zwei Kindern und Ärztin. Und bei der Schwangerschaft zum dritten Kind gab es Komplikationen. Und im vollen Vertrauen auf Jesus Christus ist sie bereit, ihr eigenes Leben zu geben, um das Leben ihres Kindes zu retten. Und das sagte sie einige Tage vor der Geburt zu den Ärzten: Wenn ihr entscheiden müsst zwischen mir und dem Kind, wählt, und dies verlange ich, wählt das Leben des Kindes, wählt das Kind, rettet das Kind. Im April 1962 bringt sie ein Mädchen zur Welt und eine Woche später stirbt sie im Alter von 39 Jahren. Sie opferte bewusst ihr eigenes Leben, um das Leben ihres Kindes zu retten. Im Jahr der Familie 1994 wurde sie vom Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen.
Ja, zur Abtreibung selber haben wir einfach noch versucht, das vom Verständnis her noch ein bisschen zu präzisieren. Wenn jemand sich für eine Abtreibung entschließt, dann ist das von unserer Seite bedauerlich. Es ist für uns nicht denkbar. Allerdings, es ist eine Entscheidung eines Menschen, den keiner von uns verurteilen darf. Und es ist allerdings so, dass das nicht jeder darf seine Meinung haben. Das ist oft in der Diskussion dann, sodass man das in irgendeiner Form auch versucht zu rechtfertigen. Und ich möchte da einfach ein Beispiel bringen: Die Meinung haben, die Meinung respektieren, wenn ein Dieb heute bei Ihnen im Haus, in der Wohnung einbricht. Er ist der Meinung, er darf sich das nehmen, was er will. dann haben sie wahrscheinlich nicht diese Demut, dass sie sagen, er darf seine Meinung haben, dass ihm das jetzt gehört. Und da ist aber für uns Christen jetzt die große Herausforderung, diesen Menschen, ob er dann Dieb ist oder was auch immer, voll in seiner Würde als Mensch zu respektieren. Wenn uns das gelingt, nämlich den Menschen zu respektieren, aber mit seiner Meinung nicht immer konform zu gehen, dann ist uns sehr viel gelungen.
Papst Benedikt findet im aktuellen Interviewbuch von Peter Seewald die sehr klare Worte über das Bild der Virenwelt von heute. Wir sehen in unseren Tagen, wie die Welt Gefahr läuft, ins Bodenlose abzurutschen, dass ein entfesseltes Wirtschaftssystem sich zu einem Raubtierkapitalismus entwickeln kann, der ungeheure Werte verschlingt, dass uns das Hochgeschwindigkeitsleben nicht nur überfordert, sondern auch desorientiert, dass neben der rastlosen auch eine ratlose Gesellschaft herangewachsen ist, die heute für falsch hält, was gestern noch als richtig galt und morgen für richtig, was heute als falsch gilt. Da gibt es Krankheiten wie Burnout als Massenphänomen, neue Süchte wie Spiel- und Pornosucht. Da entstand im Optimierungswahn der Konzerne ein kaum noch zu bewältigender Arbeitsstress. Da ist die prekäre Situation von Kindern, die unter dem Verlust von Familienbeziehungen leiden, die Dominanz der Medien, die eine Kultur des Tabubruchs, der Verdummung und der moralischen Abstumpfung entwickelt haben. Da sind die elektronischen Unterhaltungsangebote, die unsere menschlichen Qualitäten manipulieren und zerstören könnten. So Papst Benedikt in Licht der Welt auf Seite 161.
Muss man sich erinnern. Das, was wir bis jetzt Ihnen erzählt haben, wollen wir in einer kleinen Symbolik zusammenfassen. Wenn Sie diesen Glaspokal betrachten, so steckt letztendlich eine Vielzahl an Steinen auch darin. Das Glas, das ist unser Leben. Und wer Gott als Fundament hat, so haben wir dann gesagt, auf Fels gebaut, Gott, der große untere Stein. Dann gibt es die verschiedensten von Kinderwerte und dergleichen mehr, die ganzen Strickmuster des einzelnen Lebens. Und das kann aber auch den besten Christen letztendlich passieren, dass er dann, wenn der Blick auf all diese Dinge verschüttet wird, sprich, wenn Verwirrung dazukommt, viel Verwirrung und immer mehr Verwirrung, dann geht einfach der Blick auf viel Wesentliches verloren.
Nun sind wir gefragt, welche Hilfen, dass wir die Orientierung an der Wahrheit finden, welche Hilfen gibt es? Wie finden wir die Wahrheit, wie unterscheiden wir die Geister und wie finden wir die Orientierung in einer verwirrten Zeit? Ganz zu Beginn der Heiligen Schrift in Genesis lesen wir, Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Und weiter in Genesis die Schlange, die Sinnbild ist für die gefährliche Macht des Bösen und die Hinterhältigkeit, war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben, Gott weiß viel mehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.
Die meisten von uns haben ein Navigationsgerät. Wenn man sein Ziel nicht wirklich exakt einstellt, wird es sehr schwer werden, wenn man sich auf das Navi dann verlässt, das Ziel jemals zu erreichen. Das heißt, es ist für uns eine ganz bewusste und klare Entscheidung, sich auf Jesus Christus, auf Gott einzustellen. Sein Ziel, die klare Orientierung einmal vorzugeben. Das heißt, diese bewusste Entscheidung ist die eine Seite und der Glaube, das ist natürlich dann auch Gnade, aber es ist eine Antwort. Und diese Antwort, die kann nur dann sein, wenn wir auch unseren Glauben suchen, wenn wir Gott darum bitten und ihn auch um diesen Glauben fragen. Und Papst Benedikt meinte auf die Frage eben, wie viele Wege es zu Gott gibt, dann meinte er, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und jeder hat seinen Weg, auf diesem Weg dann zu gehen.
Wie können wir die Wahrheit suchen? Die erste Aufforderung unseres Gewissens lautet demnach, suche die Wahrheit oder anders ausgedrückt, liebe die Wahrheit. Mit der ganzen Kraft deiner Seele bleibe der Wahrheit treu. Der christliche Glaube baut auf der natürlichen Tugend der Wahrheitsliebe auf. Wie können wir suchen? Stellen wir uns vor, wir besteigen einen hohen Berg. Wir suchen den Weg und das Trinken geht uns aus, wir beginnen auszutrocknen, zu dehydrieren. Endlich erreichen wir die Gipfelhütte und wir können trinken. Es gibt Wasser. Trinken, viel trinken.
Beten, viel beten. Und noch einmal beten. Denn die Worte Jesu in Gethsemane, die im Markus-Evangelium uns übermittelt wurden, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung, nicht in Verwirrung geratet. Jesus ermahnt uns eigentlich immer wieder. Ohne Gebet können wir nicht mit Jesus, der selbst die Wahrheit ist, verbunden bleiben. Ohne dem Gebet können wir auch deshalb nicht erkennen, was wahr, was besser und was der Wille Gottes ist. Und summa summarum ist das Gebet letztendlich die große Stütze, dass wir dieses geistliche Gespür entwickeln, was will Jesus Christus auch von uns in unserem Alltag. Ein paar Dinge habe ich ja schon erwähnt. Das Tischgebet zu der Mahlzeit, die Achtung vor der Schöpfung, die damit verbunden ist, das Kreuzzeichen auf den frischen Leib Brot, was auch immer. Das Rosenkranz, das freie Gebet, all das sind die Hilfen, wo man mehrmals im Tag durchaus beten kann. Und derzeit für uns, neben unserem gemeinsamen Gebet, ist es auch schön, wenn man im Jahreszyklus zum Beispiel diese 33 Schritte, die von der Diözese St. Pölten herausgegeben werden, unser Bischof Küng hat die zur Verfügung gestellt, die Weihe nach Maria Grignon, Weihe der Mutter Gottes.
Gerade wenn der Alltag besonders ausgefüllt ist oder sogar hektisch wird und wir dann kaum Zeit oder keine Zeit haben fürs Gebet, dann merken wir, dann wirkt sich das aus auf unser Familienleben. Es leidet der Umgang mit dem anderen, es mangelt an Rücksichtnahme. Wir merken dann, wir müssen unbedingt wieder diesem Gebet Zeit und Raum geben, uns bewusst dafür entscheiden und als Geschenk kehrt dann nach einiger Zeit wieder diese Ruhe und der Friede in der Familie ein.
Nachdem wir kaum diese Zeit haben, auch während der Woche eine Messe zu besuchen, manchmal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, in Radio Maria, aber der Sonntag ist für uns eigentlich als Familie ein Geschenk, wo wir gemeinsam die Heilige Messe besuchen dürfen, Sakrament der Eucharistie empfangen dürfen und wir spüren dann, dass wir auch während der Woche schon diese Sehnsucht nach diesem Sonntag entwickeln. Und dann ist es einfach auch etwas sehr Besonderes, diesen so mit der Heiligen Messe erleben zu dürfen.
Kardinal Schönborn hat uns vor einigen Jahren im Pöller beim Familientreffen die Frage gestellt, was wissen wir Christen über unseren Glauben? Da haben wir uns einmal selbst die Frage gestellt und haben festgestellt, nicht so viel. Wir haben uns daraufhin, er hat es uns empfohlen, den Katechismus der katholischen Kirche gekauft und haben begonnen, darin zu lesen. Und es war sehr spannend für uns, zu wie vielen Themen die katholische Kirche Stellung nimmt und ganz klare Aussagen trifft. Und so konnten wir wieder aktiv beginnen, unser Glaubenswissen zu erneuern. Weiters ist für uns jetzt wesentlich eben das Lesen der Heiligen Schrift, sowie anderer Glaubensbücher, also verschiedener Glaubensbücher, zum Beispiel über Pater Bernhard Wositzki. Und darüber hinaus bereichern verschiedene Exerzitien oder Kurse unser Glaubensleben und ganz im Besonderen die Familienakademie.
Jüngst aktuell. Der heilige Paulus fordert im Epheserbrief seine Gemeinde auf. Das ist ein bisschen ein starker Text. Ich will euch nicht überfordern damit, aber gürtet euch mit Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem aber greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet. Soweit einmal der heilige Paulus aus dem Brief an die Epheser. Sehr kriegerische Symbole. Ich möchte damit aber hinführen zu, für mich persönlich, sehr was Wesentliches, nämlich die geistliche Begleitung und das Sakrament der Buße. Als wesentlicher Teil, um die Wahrheit auch zu finden und zu suchen. Persönlich ist es mir so gegangen, ich habe in der Firma einen Arbeitskollegen, mit dem ja, fast 100% große Probleme haben. Er hat einen gesicherten Arbeitsplatz. Auch ich habe meine Probleme mit ihm gehabt, massive Probleme, als, ja, egal. Ich habe das aber mit heimgenommen, habe das auch viel mit mir herumgetragen. Und dann habe ich es der geistlichen Begleitung hingelegt. Ein mittlerweile sehr guter Freund, ein Pater, hat mir dann im Zuge auch des Sakraments der Buße einmal meine Verfehlungen abgenommen. Unsere Priester sind zweiter Christus und das muss uns immer wieder bewusst sein. Sie können uns sehr viel helfen. Und das Entscheidende war dann, er hat diesen Segensspruch über mich gesprochen, nämlich das Schild, das Schwert, die Ritterrüstung, mehr oder weniger. Und dazwischen, zwischen meinen Kollegen und mich, stelle ich Jesus. Und nachdem er mich mit diesem Segen auch dermaßen gut ausgestattet hat, hat er mir als Auftrag gegeben, für diesen Kollegen 14 Tage hindurch jeden Tag zu beten. Die erste Woche war eine Katastrophe. Ich konnte, ich glaube, ein oder zwei Tage ein bisschen für ihn beten. Die zweite Woche, ja, die ging schon ein bisschen besser, aber noch immer sehr schleppend. In der dritten Woche endlich habe ich den Mut gehabt und mit sehr viel Kraft und Energie wirklich versucht, jeden Tag für ihn zu beten, nachdem ich diese Woche dann geschafft habe. Begann ich die vierte Woche, um da keine Lücke da drinnen zu haben, und in dieser vierten Woche ist es mir deutlich leichter gefallen. Das Phänomen aber war, in der fünften Woche hörte ich nicht auf. Und das Entscheidende in solchen Situationen ist einfach, dass den Weg Christus mit einem geht. Und wenn man das erfahren darf, dann stärkt das das Vertrauen. Und in diesem Vertrauen ist es heute eben so, dass der Kollege sich geändert hat, mir gegenüber. Und ich bin einer der wenigen, mit dem er jetzt ein anderes Verhältnis hat. Es ist nichts gesprochen worden. Man hat nichts irgendwann darüber geredet. Und trotzdem hat sich sehr viel getan.
Es hat sich wirklich viel getan, denn diese Belastung haben wir sehr stark im Familienleben auch gespürt. Und es hat sich alles wieder zum Guten gewandelt. Als Ergänzung zu unseren Orientierungshilfen wollen wir auch die 5 Hauptbotschaften der Mutter Gottes in Medjugorje anführen. Es ist dies die Feier der Heiligen Eucharistie, Fasten, die Buße, also die monatliche Beichte, und das tägliche Rosenkranzgebet und das tägliche Lesen der Heiligen Schrift.
Die Wachsamkeit, die heute schon mehrfach angesprochen worden ist, die möchte ich mit einem kleinen Beispiel auch bezeugen, was es heißt, unachtsam zu sein. Die Pinzgauer Lokalbahn, die ist im Sommer entgleist. Ich glaube 33 Kilometer lang. Es ging alles sehr, sehr gut. Nur irgendwann lag ein Stein in der Weiche. Und dieser eine Stein hat diese Bahn zum Entgleisen gebracht. Und das, was ich damit ausdrücken will, es kann viele Kilometer alles in Ordnung sein. Doch auf diese eine Situation, wo der Stein in der Weiche ist, dort müssen wir vorbereitet sein.
Es gibt Menschen, deren Leben aus der Bahn geworfen wurde. Durch eine kleine Dummheit oder eine große Dummheit, eine Unachtsamkeit. Der Stein in der Weiche, das sind die Dinge, von denen man sagt, auf das eine Mal wird es nicht ankommen.
Die Spiritualität und die religiöse Lebenspraxis letztendlich schenkt uns diesen Sinn, die vielen Weichenstellungen so zu stellen, dass sie diesem Ziel, dem großen Ziel, letztendlich Gott gegenüber entsprechend gestellt sind.
Und wir sagen eben, es wird auf jedes eine Mal ankommen. Für uns als Ehepaar heißt das, um für die vielen Probleme und Herausforderungen, die uns im Alltag begegnen, gerüstet zu sein, brauchen wir einen Angelpunkt. Konkret, wir holen uns Impulse und vertrauen auf den, von dem uns die Kraft zukommt, und wir verdanken uns unserem Schöpfer. Und daher ist es uns für uns so wichtig, diesen Glauben nicht nur am Sonntag, sondern auch während der Woche, während der ganzen Woche zu leben. Und wir als Familie, wir wollen täglich unseren Weg betrachten.
Zu dem, was schon gesagt worden ist, zählen auch die Begegnungen mit anderen christlichen Familien. Ganz was Entscheidendes für uns als Familie. Das Miterleben und das Austauschen im Glauben, aber auch ganz besonders für unsere Kinder. Die Kinder, die andere Kinder wieder kennenlernen, die auch sich am Glauben orientieren dürfen, diese Gemeinsamkeit zu erleben und auch diese Freude. Und es ist schön dann, wenn unsere Kinder uns dann sagen, ja, wir haben viele Freunde, aber das sind unsere besten Freunde.
Und mit diesem aktiv gelebten Glauben hoffen wir, dass wir ein geistliches Gespür dafür bekommen, was eben vom Geist Gottes kommt und was nicht. Und wie bereits erwähnt, ist es lebenswichtig, klare Standpunkte beziehen zu können.
Für uns als Christen soll es letztendlich diese Herausforderung geben, dass wir durch unser Beispiel, durch unser Zeugnis auch den Fixpunkt Gott anderen Menschen vermitteln. Denn hätten wir diesen Fixpunkt nicht, dann werden Meinungsbildungen immer von Mehrheitsentscheidungen abhängig sein. Und das möchten wir dieser Mehrheitsentscheidung in Zukunft auch immer weniger überlassen.
Palutiner Pater Hans Buob hat uns dazu die 10 Ratschläge zur Unterscheidung der Geister formuliert, als Hilfestellung zur Orientierung. Wir möchten sie euch gerne mitgeben. Viele für ein mögliches Paargespräch oder einfach nur zur Gedankenanregung. Viele Lebenszeugnisse bestätigen, wer sich an Jesus Christus hält, der wird Freiheit, Glück und tiefen inneren Frieden erfahren. Und dies können wir auch selbst bestätigen. Und wenn es uns gelingt, mit dem Geist Gottes zu leben, dann wird der Alltag reiner und die Sicht auf die der Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens wieder klarer.
Wir schließen mit dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 1.
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich.
Liebe Roswitha, lieber Peter, wir danken sehr, sehr herzlich für